HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Historiker Siegbert Wolf. Mein Name ist Thomas Plaul. Sprechen werden wir heute im Doppelkopf über die Tätigkeit von Siegbert Wolf als Chronist der Stadt Frankfurt. Beginnen aber wollen wir mit dem deutschen Schriftsteller, Philosoph, Revolutionär und Anarchist jüdischen Glaubens Gustav Landauer, der vor 100 Jahren am 2. Mai 1919 ermordet wurde. Herr Wolf, zunächst die Bitte an Sie als Gustav Landauer-Experte und Herausgeber seiner Schriften, uns zu skizzieren, wer war Gustav Landauer?
Ja, Gustav Landauer ist am 7. April 1870 in der damaligen badischen Residenzstadt Karlsruhe geboren. Hineingeboren in eine bürgerlich-jüdisch assimilierte Kaufmannsfamilie. Er hatte zwei ältere Brüder. Sein Vater war Besitzer und Betreiber eines gutgehenden Schuhgeschäftes in der Innenstadt Karlsruhe, das der Familie materiellen Wohlstand gesichert hat. Und so konnten dann auch alle drei Brüder das Gymnasium besuchen und mit Abitur abschließen. Bereits als Schüler hat, das wissen wir aus seinem Jugendtagebuch, das Gustav Landauer in den 80er Jahren für einige Jahre geschrieben hat, war er sehr interessiert an Literatur, am Theater, an Philosophie. Hat gewissermaßen schon als Schüler den ganzen literarischen und philosophischen Kanon durchgearbeitet, hat ständig auch Opernaufführungen, Theateraufführungen in Karlsruhe besucht und hat dann, als er 1888 in Karlsruhe das Abitur am humanistischen Gymnasium ablegte, gewissermaßen schon eine gute Bildungsgrundlage gehabt für sein daran anschließendes Studium der neueren Philologie, der Germanistik, der Literaturwissenschaft, auch der Philosophie und Nationalökonomie an den Universitäten Heidelberg, Straßburg und Berlin. Und als er Anfang der 90er Jahre in Berlin studierte, kam er nach dem Fall des Sozialistengesetzes von 1890 auch mit der damals sich neu formierenden, wiedererstarkenden Berliner Arbeiterinnenbewegung in Kontakt, auch mit den damals bereits entstehenden, wie soll man sagen, ideologischen Auseinandersetzungen zwischen marxistischem Flügel und auch dem kleineren libertär-anarchistischen Flügel der Arbeiterbewegung. Gustav Landauer hat sich dann relativ schnell auf die Seite des libertären Flügels geschlagen und hat dann in den 90er Jahren die bedeutendste libertäre Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, der Sozialist, als Redakteur geleitet und theoretisch federführend geführt. Die Zeitung Der Sozialist ist dann im Jahre 1899 eingestellt worden und im Jahre 1900 dringt dann Landauer in gewisse theoretische Bereiche ein. Also er beschäftigt sich sehr intensiv mit sprachphilosophischen Themen und er beschäftigt sich um 1900 dann auch mit der Mystik, vor allem mit der Mystik des bedeutendsten spätmittelalterlichen Mystikers und Dominikaners Meister Eckhart. Warum mit Mystik? Landauer erkannte, dass eine rein politische und ökonomische Revolution, die nur das politische und ökonomische bedenkt, nicht ausreicht, um zu einer grundlegenden Transformation der Gesellschaft zu kommen. Es bedürfe vielmehr einer inneren Veränderung des Menschen, der sich zeitlich begrenzt absondert aus der Gemeinschaft, aber nicht als Selbstzweck, sondern nur zeitlich begrenzt und dann wieder mental gestärkt den Weg in die Gemeinschaft zu finden. In dieser Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, lebt er eher auch privat zurückgezogen. Er lernt seine zweite Lebensgefährtin, die Dichterin und Übersetzerin Hedwig Lachmann, kennen, mit dem ihm eine enge Arbeits- und Lebensgemeinschaft verband. Sie lebten viele Jahre in Hermsdorf bei Berlin und er hat dort seine Kontakte mit literarischen, philosophischen, auch politischen Freunden gepflegt, Erich Mühsam, vor allen Dingen eine ganz enge Freundschaft mit Martin Buber gepflegt. Martin Buber, der auch bis 1916 in Berlin lebte mit seiner Familie in Berlin-Zehlendorf.
Martin Buber war ja später dann auch eng mit Frankfurt verbunden.
Ja, genau. Buber ist dann 1916 nach Heppenheim gezogen, hat aber sehr enge Kontakte nach Frankfurt gehabt, sowohl an die Frankfurter Universität als auch an das jüdische Lehrhaus um Franz Rosenzweig, als auch persönlich zu Franz Rosenzweig, mit dem er ja dann ab Mitte der 20er Jahre begonnen hat, die sogenannte, Sie haben das genannt, Verdeutschung der hebräischen Bibel zu Beginn im Verlag Lambert Schneider. 1906, 7, 8, um an der Chronologie fortzuführen, beginnt dann wieder ein deutlich politisches, antipolitisches Engagement Landauers. Mit Antipolitik meint er nicht unpolitisch oder apolitisch, sondern sein Politikverständnis geht aus vom neuzeitlichen Verständnis, Kampf um die politische Macht, um die Meinung der Menschen. Darum ging es ihm nicht. Ihm ging es um Gegenmacht von unten, darum, dass die Menschen beginnen, ihre eigenen Angelegenheiten wieder in freier Vereinbarung, in Selbstbestimmung, in Gegenseitigkeit selber in die Hand zu nehmen und eine Gesellschaft, die von unten nach oben strukturiert ist, aufzubauen, von den Gemeinden bis hin zu dem Völkerbundgedanken. Dazu gründet er 1908 den Sozialistischen Bund und ein Jahr später wiederum die Zeitung Der Sozialist und versucht sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, hat er dann bis zum Ersten Weltkrieg versucht, eine libertäre Gesellschaft zumindest in den Grundzügen zu starten. Das ist dann alles durch den Beginn des Ersten Weltkrieges abgebrochen worden. Dazu kommt, dass Landauer aber nicht nur daran dachte, im Grunde kommunitäre Strukturen aufzubauen, sondern er hat frühzeitig, bereits 1905 bzw. 1907, das Aufkommen des Ersten Weltkriegs vorausgesehen. Er hat die Hochrüstung des preußischen Militarismus genau beobachtet. Und so hat er dann 1911 versucht, seinen libertären Ansatz im Rahmen des Sozialistischen Bundes mit einer antimilitaristischen Botschaft zu verbinden, hat auch dort im Sozialist auch mehrere Artikel veröffentlicht, hat aufgerufen, was die Arbeiterinnen und die Menschen machen könnten, wenn der Erste Weltkrieg beginnt, beziehungsweise schon bevor er beginnt. Interessant ist, dass er und Hedwig Lachmann dann zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 selbst in ihrem sozialen Bekanntenkreis relativ isoliert waren. Man kann also nachvollziehen, welche militaristische, nationalistische Euphorie damals geherrscht hat. Und diese antimilitaristische Position ist ja auch im Grunde eine grundlibertäre Überzeugung. Es geht ja im Anarchismus immer um Verhinderung von Kriegen, aber auch um Abschaffung von Armeen. Es geht auch darum, überhaupt militaristische Strukturen abzubauen, aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen, über Erziehung an den Schulen und Hochschulen, auch so etwas wie Verhinderung von Kriegsspielzeug im Grunde, da Kampagnen zu eröffnen.
Im ganzen Konzept von Gustav Landauer zum Anarchismuskonzept spielt ja die Gewaltfreiheit eine ganz große, wichtige Rolle. Das ist ja heute, wenn man über Anarchismus nachdenkt oder viele Leute verbinden mit Anarchie und Anarchismus Chaos und Gewalt. Das war bei Landauer explizit anders gedacht.
Die grundlegende Begrifflichkeit von Anarchie kommt aus dem Griechischen, heißt anarchon, eigentlich ohne Herrschaft. Und im Grunde ist im Anarchismus immer die Gewaltfreiheit angelegt. Es gab allerdings, das muss man natürlich auch sagen, in den 1890er Jahren eine kurze Zeit, wo Anarchisten mit der sogenannten, falsch verstanden, muss man sagen, Propaganda der Tat, Attentate auf führende Politiker und Vertreter des Adels durchgeführt haben. Das hat Landauer von Anfang an schärfstens kritisiert. Er sagte ganz klar, wir können, wenn wir eine gewaltfreie Gesellschaft haben wollen, wo es keine Kriege mehr gibt, wo es auch keine strukturelle Gewalt mehr gibt, wo die Menschen Probleme, die es immer geben wird, wenn Menschen zusammenkommen, anders lösen als mit Gewalt, Dominanz und Unterdrückung, muss schon bereits auf dem Weg zu dieser Gesellschaft gewissermaßen Gewaltfreiheit eingeübt werden. Und für seine Projekte, die er angerissen hat, die er begründet hat, da ging es ihm sogar weniger darum, dass diese kommunitären Siedlung beispielsweise Modelle für eine Zukunft sein sollten, das auch. Aber um was es ihm viel mehr ging, dass in diesen kommunitären Strukturen, in diesen libertären Siedlungen Menschen zusammenkommen als Gleiche, die andere freiheitliche soziale Arrangements im Verhältnis der Menschen zueinander und auch zur Natur einüben können. Darum ging es ihm ganz klar. Er sagte, ganze Revolutionen müssen ja vorbereitet werden. Wir können nicht am Tag nach der Revolution im Grunde mit dem Sozialismus beginnen, sondern der Sozialismus beginnt heute, im Hier und Jetzt, für ihn bereits im bestehenden Kapitalismus. Und wir müssen versuchen, andere Umgangsformen, andere Wirtschaftsformen, auch andere Politikformen miteinander einzuüben.
Man ahnt schon, wie wichtig es wäre, Gustav Landauer wieder zu entdecken, denn da gibt es viele Stichpunkte, die man für heute aufgreifen könnte.
Ja, genau. Das Entscheidende ist bei Landauer, dass er nicht eindimensional denkt, sondern dass er versucht, im Grunde seine kommunikativen Strukturen zu verbinden, auch immer mit dem, was in der Gesellschaft läuft. Also wenn es zum Beispiel, wie es ja war 1914, sehr starke Kriegsvorbereitungen gibt und so weiter, dass man da schon versucht, kommunitäre Strukturen mit antimilitaristischen Strukturen zu verbinden. Ja, dass man nicht im Grunde sektenhaft wird, sondern dass man offen bleibt für die Gesellschaft, dass man zwar im Hier und Jetzt neben dem Kapitalismus versucht, neue Lebensstrukturen, gleichberechtigte, frei vereinbarte, selbstbestimmte Lebensstrukturen aufzubauen, aber dies nicht im Grunde als Sekte abgeschlossen. Natürlich sollten diese Siedlungen, die er haben wollte, wo Arbeiter aus den Fabriken wieder aufs Land gehen sollten, das sollte schon ökonomische Autarkie sein. Aber diese verschiedenen Siedlungen sollten, das war ganz zentral für ihn, kommunikativ vernetzt sein. Das ist ganz wichtig. Sie dürfen nicht im Grunde vor sich her, salopp gesagt, wursteln, sondern sie müssen immer in einem Austausch miteinander stehen. Ja, zwecks dieser Einübung neuer sozialer Arrangements im Umgang, aber auch im Grunde zwecks zu überlegen, wie können wir im Grunde diese verschiedenen Siedlungen, kommunitären Strukturen, gemeindliche Strukturen, ja, wie können wir die weiterentwickeln, dass die auch in der Gesellschaft wirklich mal wirken können, ja, und nicht immer nur im kleinen Maßstab bestehen bleiben.
In der Biografie fehlt da jetzt sozusagen noch ein Punkt, nämlich das, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist mit Gustav Landauer, mit der Münchner Räterepublik. Ein Versuch der Konkretisierung eigentlich dieser Ideen.
Ja. Dann kam die Revolution und sein enger Freund Kurt Eisner, der erste Ministerpräsident des Freistaats Bayern, der erste sozialistische Ministerpräsident des Freistaats Bayern, rief ihn nach München, um, Zitat, Eisner an der Umbildung der Seelen mitzuwirken. Landauer war skeptisch, was die Erfolgsaussichten dieser Revolution anbelangt. Er wusste ja, dass nach einem langen Krieg wenig vorbereitet werden konnte für diese Revolution. Und trotz seiner Skepsis hat er sich nicht verweigert. Er ist dann nach München gegangen, ließ sich in alle Rätegremien wählen und hat dann sein Konzept eines kommunitären Anarchismus versucht zu verbinden mit einem Rätekonzept. Es gab ja dann im April zwei Räterepubliken. Die erste Räterepublik Anfang April. Dort hat er als sogenannter Volkskommissar für Volksaufklärung, sprich Kulturminister, gewirkt. Seine damaligen Schwerpunkte waren die Schulen, die Hochschulen, das Theater. Man muss dazu sagen, Landauer brauchte für seinen Amtsantritt gar nicht zu überlegen oder eine Konzeption zu entwickeln. Schulkonzeption, freie Schulen, freie Hochschulen, auch am Theater, das hatte er lange vor dem Ersten Weltkrieg bereits in seinen Konzeptionen auch niedergelegt, weil Bildung ist für ihn immer ein ganz zentraler Aspekt auch gewesen auf dem Weg hin zu einer libertären Gesellschaft. Nur, er konnte halt in dieser einen Woche im Prinzip nichts ausrichten und dort wurde er nach einer Denunziation am 1. Mai verhaftet, kam zuerst in das Starnberger Gefängnis, einen Tag später am 2. Mai nach München-Stadelheim und dort ist er unmittelbar von seinen Schergen brutal ermordet worden. Er soll am Schluss noch gesagt haben, erschlagt mich doch, dass ihr Menschen seid und ja, die Geschichte vielleicht danach, man hat ihn dann zuerst in einem Massengrab verscharrt und seine Tochter Charlotte hat dann einige Wochen später erreicht, dass sein Leichnam aus dem Massengrab entfernt wurde, kremiert wurde und Freunde haben dann in den 20er Jahren auf dem Waldfriedhof in München eine würdige Beerdigung stattfinden lassen. 1925 ist dann ein auch auf dem Waldfriedhof in München ein Denkmal für Gustav Landauer errichtet worden. Das haben die Nationalsozialisten 1933 dann sogleich zerstört. Die sterblichen Überreste in einem Sack, kann man sagen, der jüdischen Gemeinde München zugeleitet, die dafür auch noch zahlen musste. Heute haben wir eigentlich mehrere Gedenkorte in München. Also es gibt seit 2017 das wiedererrichtete Gustav Landauer Denkmal an gleicher Stelle auf dem Waldfriedhof in München. Es gibt auf dem israelitischen Friedhof in München ein gemeinsames Grab von Kurt Eisner und Gustav Landauer. Es gibt eine Gedenktafel am Übersetzerinstitut in München, was an den Übersetzer Landauers erinnert, hat ja auch viel mit seiner Frau aus dem Französischen und Englischen übersetzt, Oscar Wilde und so weiter. Und es gibt in Schwabing einen Gustav Landauer Bogen, heißt er, glaube ich. Also eine kleine Straße, die man heute noch schön besichtigen kann.
Und es gibt die ausgewählten Schriften von Gustav Landauer, herausgegeben von Ihnen, Herr Wolf. Eine Frage, natürlich, wenn man die Brücke schlägt zur Gegenwart, gibt es denn heute anarchistische Formen? Ist die Bewegung Fridays for Future oder Extinction Rebellion, sind das anarchistische Bewegungen? Im Sinne oder nicht im Sinne Gustav Landauers?
Also bei der Friday for Future Bewegung würde ich sagen, dass man da durchaus basisdemokratische Elemente erkennen kann. Ich würde es nicht als anarchistisch sehen. Es ist ja noch eine ganz junge Bewegung. Ich freue mich, dass es diese Bewegung gibt, aber ich sehe das nach wie vor aufgrund meiner eigenen politischen Erfahrung nicht skeptisch, aber man muss halt ein bisschen abwarten, inwieweit das wirklich nachhaltig ist. Wir hatten in den letzten Jahren viele Bewegungen, auch die nach einem Jahr wieder verschwunden waren, wo wir riesige Hoffnungen mit verbunden haben. Ja, da muss man auch mal warten. Diese Bewegung muss auch einfach noch politischer werden, muss auch kapitalismuskritischer werden, diese Bewegung. Da sind ja auch schon bestimmte Gruppen innerhalb dieser Bewegung, sind da ja auf dem Weg dahin. Also man muss abwarten, wie sich das tut. Und es muss nachhaltig sein. Also die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die jungen Leute dürfen nicht erwarten, dass innerhalb von wenigen Wochen und wenigen Monaten sich da was tut. Die politischen Eliten versuchen das natürlich ein Stück, obwohl sie das ja offiziell loben, aber sie versuchen das ein Stück auszusitzen, wie man das ja in Frankreich teilweise auch bei der Gelbwestenbewegung beobachten kann. Und in der Tat kann man das ja auch, wenn man vergangene Bewegungen sich anschaut, etwa hier die Flughafenbewegung, die Montagsdemo, das hat groß angefangen mit vierstelligen Teilnehmerinnenzahlen. Es gibt sie immer noch, aber die Teilnehmerinnenzahlen sind halt doch geschrumpft, weil viele Menschen, die daran teilnehmen, eben, was ich auch durchaus verstehen kann, nach wochenlangen, monatelangen Engagement sagen, hier tut sich irgendwie nichts, ja, es bewegt sich zu wenig, wir können nichts erreichen und sich dann doch ein Stück resigniert wieder privatisieren. Das dürfte nicht sein. Es bedarf des langen Atems. Gustav Landauer wird kurz vor dem Ersten Weltkrieg von einem Schweizer Mitstreiter des Sozialistischen Bundes aus Luzern angesprochen, der ihm nach fünfjähriger Tätigkeit fragt, ja, Herr Gustav, wie ist es denn nun mit der Anarchie? Wann kommt die denn? Und da sagt Landauer, also wer in Zeiträumen von 5 Jahren denkt, der braucht gar nicht erst anzufangen. Landauer hatte die Konzeption, dass es im Grunde über Jahrhunderte sich hinzieht, über mehrere Generationen sich hinzieht und es bedarf den langen Atem. Und ich sage jungen Leuten immer, wenn du glaubst, dass du in 3-4 Monaten das erreicht hast, dann fang besser nicht an, weil das dich eher in die Resignation führt und das bringt gar nichts. Ja.
Vielen herzlichen Dank, Siegbert Wolf. Die ausgewählten Schriften sind im Verlag Edition AV erschienen und ich hoffe, dass wir bzw. Sie, Herr Wolf, hier im Doppelkopf in HR2 Kultur ein wenig dazu beitragen konnten, diesen so vielseitigen Denker und auch Macher Gustav Landauer wieder ins Gedächtnis zu rufen, damit er jene Anerkennung erhalten mag, die ihm ja doch versagt geblieben ist. Anerkennung, das ist das Stichwort, das heißt im Englischen Acknowledgement und so heißt auch das erste Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben, Herr Wolf, Acknowledgement von John Coltrane. Thank you. war John Coltrane mit dem Titel Acknowledgement, dem ersten Stück aus Coltranes wohl bekanntestem Studioalbum A Love Supreme aus dem Jahr 1965. Ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopf in HR2 Kultur, dem Historiker Siegbert Wolf, am Tisch zusammen mit Thomas Plaul. Herr Wolf, wir haben eben ausführlich über Gustav Landauer gesprochen, der in Karlsruhe geboren wurde, lange in Berlin gelebt hat und schließlich in München gestorben ist. War Gustav Landauer denn auch mal hier in Frankfurt am Main gewesen?
Gustav Landauer hat in den 90er Jahren hier Vorträge gehalten und er hat auch im Rahmen des Sozialistischen Bundes dann 1908 in Frankfurt Vorträge gehalten. Dazu kommt, Frankfurt ist und war ja immer ein gewisser Verkehrsknotenpunkt. Er hat dann, wenn er von Berlin, er ist ja öfters auch nach Karlsruhe gereist, wo seine Mutter bis in die 30er Jahre lebte und sein mittlerer Bruder auch bis in die 30er Jahre lebte, häufig in Karlsruhe auch. Und da hat er praktisch den Zug immer über Hamburg dann genommen nach Karlsruhe, wo er da unten natürlich auch wieder zahlreiche Vorträge, nicht nur zu politischen Themen, nicht nur über den Sozialistischen Bund natürlich, sondern auch über literarische, historische, philosophische Themen gehalten hat.
Es gibt aber keinen Eintrag zu Gustav Landauer in der Chronik der Stadt Frankfurt.
Ich bin gerade am Überlegen. Es gibt nach seinem Tod einen Eintrag eines Vortrags von sozialistischen Studenten oder von Martin Buber, der in Frankfurt über Landauer gesprochen hat. Ja.
Und wenn Sie das sagen, dann muss es auch stimmen, denn Siegbert Wolf, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nicht nur ein Experte, wenn es um Gustav Landauer geht, sondern er ist auch der Chronist der Stadt Frankfurt am Main. Was ist denn darunter zu verstehen, Herr Wolf?
Ja, die Chronik der Stadt Frankfurt, an der ich inzwischen seit über 20 Jahren im Rahmen des Instituts für Stadtgeschichte arbeite, ist ein Work in Process. Es geht darum, die Geschichte anhand von Tagesereignissen zu erfassen. Bislang besteht die Chronik in den Jahren 1879 bis 2017. Und geplant ist, die Chronik zumindest bis in das Jahr 1866 fortzuschreiben. Das Jahr 1866 ist für die Stadtgeschichte Frankfurt am Main ein ganz zentrales Datum. Frankfurt war bis zu diesem Zeitpunkt freie Stadt. Es gab damals im Rahmen der Reichseinigung den Krieg zwischen Preußen und Österreich 1866 und Frankfurt hat, muss man im Nachhinein sagen, den Fehler begangen, auf das falsche Pferd zu setzen, auf Österreich. Österreich hat die militärische Auseinandersetzung mit Preußen verloren. In der Folge wurde dann Frankfurt von Preußen besetzt und zu einer, ja, man kann sagen, preußischen Provinzstadt degradiert. Das war das Ende der freien Stadt Frankfurt. Von daher ist das ein ganz entscheidendes Datum.
Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Einträge für die Chronik aus?
Es ist ja, wie gesagt, eine Tageschronik. Und bei diesen inzwischen mehreren hunderttausend Einzeleinträgen möchte ich ein möglichst umfassendes Panorama dieser lebendigen, mobilen Metropole zeigen. Und ich berücksichtige sowohl das politische Leben als auch Wirtschaftsereignisse, Gründung wichtiger Gebäude, auch das soziale Leben, das Vereinsleben, das Sportleben, auch das Mäzenatentum. Ich erwähne auch Besuche bedeutender Persönlichkeiten aus dem Ausland, die hier in Frankfurt waren. Da kann man ganz zentral etwa den Besuch von dem damaligen US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy erwähnen. 1963 im Rahmen seiner Deutschlandvisite war er auch in Frankfurt hier. Und da gibt es eine ganz schöne Anekdote. Als bekannt wurde, dass er auch Frankfurt besuchen wird im Juni 1963, überlegte die Stadt, was kann man diesem Gast am besten für ein Erinnerungsgeschenk überreichen. Und man hat damit den späteren Direktor des Stadtarchivs, Professor Klötzer, damals war er in den 60er Jahren war er bereits Mitarbeiter als Stadtarchivar am Stadtarchiv, damit beauftragt. Und er hat dann, weil er, Wolfgang Klötzer, unter anderem auch ein Spezialist der 1848er Revolution war, hat er im Grunde ja auch dann genau das richtige Exponat als Geschenk herausgesucht. Und zwar hat er eine Grußadresse von Deutschamerikanern ausgewählt, welche diese im März 1848 an ihre demokratischen Brüder im sogenannten Vorparlament, der Vorgängereinrichtung des Paulskirchenparlaments, geschickt hatten. Und das hat er dann bekommen. Das Original kann man sich heute noch anschauen. Das liegt im Stadtarchiv. Heute heißt das Stadtarchiv ja Institut für Stadtgeschichte. Und das Zweite, nach dem Besuch Kennedys, hat man dann noch eine Gedenktafel angebracht, die heute an der Paulskirche zu besichtigen ist.
Die Chronik der Stadt Frankfurt kann man einsehen unter www.stadtgeschichte-ffm.de. Wir haben diese Adresse auch auf der Doppelkopf-Webseite unter h2.de angegeben. Herr Wolf, wenn man sich die Stadt Frankfurt über Jahrhunderte anschaut, gibt es denn so etwas wie eine Konstante in der Stadtgeschichte bzw. Stadtentwicklung, zum Beispiel den Handel, haben Sie schon erwähnt, die Banken? Oder waren die Frankfurter tatsächlich schon immer so freiheitsliebend und liberal, wie man es immer hört?
Ja, Frankfurt ist immer eine mobile Stadt gewesen. Das hängt eben mit der Messetradition zusammen. Das hängt auch damit zusammen, wie ich bereits erwähnte, dass es ja ein bis heute zentraler Verkehrsknotenpunkt ist. Man kommt von Frankfurt aus am schnellsten in den Norden Deutschlands, auch am schnellsten in den Süden Deutschlands oder Europas, wie man das haben möchte. Und diese Mobilität ergibt sich auch, ich denke, als Glücksfall darüber, dass wir viele, ja, sehr nachhaltige Oberbürgermeister hatten. In den 80er Jahren Johannes von Miquel, in den 1890er Jahren bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs mit Franz Artiges, in den 20er Jahren mit dem aus dem Judentum herkommenden Bürgermeister Ludwig Landmann, der dann 1933 aus der Stadt vertrieben wurde von den Nationalsozialisten, aber auch im Nachkriegs Frankfurt haben wir bedeutende Oberbürgermeister, allen voran Walter Kolb, der von 1946 bis 1956 amtierte und dem wesentlich doch der relativ rasche Wiederaufbau der Stadt auch zu verdanken ist, seinem Engagement, der ihm ja auch letztendlich seine Gesundheit gekostet hat. Und so haben wir immer wieder in Frankfurt bis heute Bürgermeister, die doch etwas auf den Weg gebracht haben, die an dieser Mobilität dieser Stadt angeknüpft haben und die Stadt weiterentwickelt haben. Nichtsdestotrotz hat die Stadt bei den Märzwahlen 1933, das muss man auch erwähnen, einen höheren Prozentsatz Nationalsozialisten, einen höheren Prozentsatz NSDAP-Wähler gehabt als im Durchschnitt Deutschlands. Aber im Prinzip hat Frankfurt immer seine Liberalität und Offenheit bewahrt. Das zeigt sich auch an der langen Tradition seit dem 12. Jahrhundert der jüdischen Community, die zwar immer wieder im Spätmittelalter auch durch Verfolgung und so weiter, auch dann nach 1933 gekennzeichnet ist. Aber nach 1945 hat sich dann ja bis heute auch wieder eine große jüdische Gemeinde entwickelt, die heute mit ihren 7000 Mitgliedern und Mitgliederinnen durchaus in Frankfurt sich zu Hause fühlt. Bei allem, man muss ja zwar auch vom zunehmenden Antisemitismus sprechen, auch in Frankfurt und so weiter, aber trotzdem ist das hier immer noch eine gewisse Offenheit und wir haben ja auch ganz viele Bildungseinrichtungen. Es gibt nicht nur die Universität, es gibt auch das Fritz-Bauer-Institut, es gibt das Jüdische Museum und andere Einrichtungen. Es gibt auch nach wie vor Mäzene, die tätig sind und von daher nein, ist die Stadt Frankfurt, denke ich, ein Stück, auch was jetzt autoritäre Tendenzen anbelangt, ein Stück doch abgesichert.
Frankfurt war ja mal so etwas wie die Wiege des Jazz in Deutschland, doch wenn man die Szene heute so ein bisschen sieht, ist doch recht überschaubar geworden. Ist das für den Chronist der Stadt Frankfurt und offensichtlichen Freund des Jazz ein trauriger Befund?
Das ist sicherlich ein trauriger Fund. Gut, ich wohne ja jetzt seit über 20 Jahren nicht mehr in Frankfurt, bin da auch ein bisschen ein Stück weg von der Szene, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich so als Schüler mit Freunden und Freundinnen, dass wir oft im Jazzkeller waren in der Innenstadt und dass wir auch beim Jazzfestival des Hessischen Rundfunks auch öfters aktiv waren, in den 70er, 80er Jahren beteiligt waren. Und so hat sich im Grunde mein Interesse am Jazz erhalten. Ich komme ja eigentlich mehr über das Interesse an der Rockmusik, an vor allen Dingen Gitarrenrockmusik, ja. Aber es gab ja auch in der Rockmusik frühzeitig Gruppen, die versucht haben, eine Fusion zwischen Rockmusik und Jazz-Elementen zu bringen. Blood, Sweat and Tears beispielsweise oder die Gruppe Chicago oder auch die niederländische Gruppe Exception, ich glaube, die kam aus Niederlande. Und so gab es dann immer diese Verbindung, die ich ganz wichtig halte. Für mich ist es auch vor allen Dingen immer Jazzmusik, die mit Gitarrenmusik verbunden ist, ganz zentral, weil ich ja selber, muss ich sagen, das Glück hatte, in der Jugend einige Jahre Gitarrenunterricht haben zu dürfen, genießen zu dürfen. Das ist dann heute im Laufe des Berufslebens ein bisschen verloren gegangen, aber so hänge ich dann immer noch besonderen an Musik, die mit sowohl klassischer als auch elektronischer Gitarrenmusik verbunden ist, an der hänge ich auch immer noch sehr stark.
Hören wir also Ihren zweiten Musikwunsch, und das ist Art Blakey and the Jazz Messengers mit dem Stück Moanin. Art Blakey and the Jazz Messengers mit Moanin aus dem Jahr 1959. Ein Wunsch von Siegbert Wolf, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Der Historiker, Politologe und Publizist Siegbert Wolf ist 1954 in Grebenhain geboren, einer Gemeinde im Vogelsberg. Er hat in Frankfurt studiert und promoviert und etliche Bücher publiziert, unter anderem zu Jean Amery, Hannah Arendt und Martin Buber. Siegbert Wolf ist auch Gründungs- und Vorstandsmitglied der Martin-Buber-Gesellschaft, und die Werkauswahl von Gustav Landauer in der Edition AV haben wir ja bereits erwähnt. Herr Wolf, Sie sind ebenfalls, auch darüber haben wir gesprochen, der Chronist der Stadt Frankfurt und wissen daher ungemein viel über diese Stadt, aber leben, Sie hatten es eben schon kurz erwähnt, tun Sie nicht in Frankfurt, sondern in Rottgau, also etwa 20 Kilometer vor den Toren Frankfurts. Ist das ein Sicherheitsabstand zu Frankfurt? Wissen Sie einfach zu viel über die Stadt, um in ihr leben zu können?
Das hat eigentlich einen ganz einfachen, pragmatischen Grund. Das hängt mit der Familie zusammen. Meine Eltern, meine Mutter ist ja inzwischen verstorben, mein Vater lebt noch, hochbetagt. Die leben auch dort in diesem Stadtteil von Rottgau, Niederroden. Und die bedürften, beziehungsweise mein Vater jetzt bedürfen, auch gewisser Pflege, leben noch in den eigenen vier Wänden. Und ich bin der einzige Sohn praktisch. Und damit ich nicht so lange Wege habe, dass man relativ schnell auch dann mal was machen kann, verwaltungsmäßig oder mal was einkaufen und so weiter, haben wir uns dann entschieden, in den 90er Jahren, ich und meine Frau, aus Frankfurt wegzuziehen. Wir haben ja eine gute S-Bahn-Verbindung. Wir sind in 35 Minuten in Frankfurt, ja. Wobei es nicht mehr so, das muss ich vielleicht auch kritisch sagen, nicht mehr so ganz meine Stadt ist. Sie hat sich natürlich auch nicht nur zum Positiven verändert, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich aus Frankfurt weggezogen bin, sondern es hat einfach wirklich biografische Gründe.
Was hat Sie denn als junger Mensch bewogen, sich mit Historie zu befassen?
Ja, das ist ganz interessant. Es gibt eigentlich drei Personen, die mich ein Stück dahin geführt haben. Das sind zum einen, kann ich sagen, meine Mutter, die frühzeitig das Lesen angeregt hat. Und sehr schnell beim Lesen haben mich dann auch Themen, die geschichtliche Bereiche erfassen, auch interessiert. Also meine Mutter. Das zweite ist eine Tante, eine polyglotte Tante, muss ich sagen, die schon vor dem Ersten Weltkrieg Afrika bereist hat als Gouvernante, auch dann nach dem Ersten Weltkrieg viel in Europa unterwegs war. Und sie hat dann ihren Lebensabend in Frankfurt verbracht, auch in den eigenen vier Wänden, immer noch lesend und der Welt zugewandt bis zum Schluss. Sie ist Ende der 60er Jahre gestorben und sie hat so die ersten Jahre meiner Gymnasialzeit verfolgt und auch dort mich immer zum Lesen und zum historischen Lesen. Auch ihre Berichte über die Länder, die sie besucht hat, hat sie auch immer versucht, historisch im Grunde einzurahmen. Und das fand ich doch immer ganz spannend. Und das Dritte ist im schulischen Bereich. Ich hatte einen gymnasialen Gemeinschaftskundelehrer, der nicht nur unser, muss ich sagen, also in der Klasse, unser Interesse an Geschichte geweckt hat, sondern auch das politische Interesse. Er hat zum Beispiel Anfang der 70er Jahre über den Vietnamkrieg, der ja damals anstand, berichtet, aber auch nicht nur über die politischen und sonstigen Hintergründe, sondern hat auch versucht, historisch beispielsweise über Vietnam uns etwas näher zu bringen. Und das sind so praktisch so die drei Personen. Und ich habe mich dann relativ schnell schon in der Schulzeit entschieden, ich studiere Geschichte, im Grunde den ganzen Kanon, alte, mittelalterliche, neue, neueste Geschichte. Habe mich dann auch spezialisiert aufs 19., 20. Jahrhundert, sah wiederum ein bisschen auf die Sozialgeschichte, habe auch mich mit den ideologischen Strömungen, Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus beschäftigt. Darüber dann beim Sozialismus mit den, wenn man so will, zwei großen Strömungen, Marxismus, Anarchismus, und darüber dann wieder, dann spannt sich der Bogen, bin ich dann auch auf Gustav Landauer gestoßen.
Wenn man heute an der Geschichtsschreibung beteiligt ist, im Zeitalter der neuen Medien in einer digitalisierten Welt, gibt es ja auch neue Herausforderungen. Was sind denn die größten, Herausforderungen an die Geschichtsschreibung in unseren Tagen?
Ja, das ist zum einen die Frage, was kann man aus der Geschichte lernen? Und das ist zum anderen der Bereich, der sehr schwierige Bereich, was ist historische Wahrheit? Zur ersten Frage, kann man aus der Geschichte lernen, Blick auf die gegenwärtige Menschheit im 2019? Und ich denke, nur ein globaler Blick ist da hilfreich, bedeutsam. Da würde ich doch eher einige Zweifel anmelden, ob wir als Menschheit aus der Geschichte lernen können. Ich persönlich würde das für mich teilweise doch bejahen. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Beschäftigung mit der kritischen Theorie der sogenannten Frankfurter Schule um Max Horkheimer und Theodor V. Adorno. Und die haben immer im Grunde als Erfahrung der Kriege und der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, vor allem der Shoah, der Vernichtung des europäischen Judentums, die Lehre gezogen gewissermaßen. Man muss einmal Krieg verhindern, nie wieder Krieg, das eine, aber das andere heißt auch nie wieder Auschwitz. Das heißt, es müssen Verhältnisse, gesellschaftliche Verhältnisse hergestellt werden, damit Auschwitz, wie Adorno schreibt, sich nicht wiederholt. Angesichts dessen, das wissen wir ja alle, was Menschen sich individuell und kollektiv antun können, würde ich da, um diese beiden nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz noch zu konkretisieren, ist für mich da auch immer ein bisschen in den Blick auf Geschichte ein gewisses anhaltendes Selbstmisstrauen. Eine gute Stufe, um sich doch den Blick auf dessen, was wirklich historische Wahrheit sein könnte. Und das ist ja immer nur eine Annäherung, weil wenn man in die Quellen schaut, muss man sich ja vorher die Frage stellen, unter welcher Perspektive schaue ich mir die Quellen an? Man kann sich nicht einfach die Quellen anschauen. Wenn man zum Beispiel die Diskussion um den Ersten Weltkrieg nimmt, das gab ja in den 60er Jahren die sogenannte Fritz-Fischer-Debatte. Nach dem Ersten Weltkrieg hieß es von deutscher Seite, alle sind hier in den Krieg hineingeschlittert. Also es wurde eine österreichische oder gar deutsche wesentliche Hauptschuld wurde negiert. Und dann kam Fritz Fischer in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, der hat sich mal die Quellen, und zwar die diplomatischen Quellen und die Aufzeichnungen der politischen, wirtschaftlichen Eliten in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg konkret angeschaut. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland die Hauptverantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unter dem Begriff Griff nach der Weltmacht hält. Heute, Sie kennen vielleicht die Literatur im Rahmen 100 Jahre Erster Weltkrieg. Heute geht es wieder eher so in die Richtung, dass alle Beteiligten im Grunde eine gewisse Mitschuld tragen, was einerseits zwar durchaus auch seine Berechtigung hat, so zu formulieren, aber andererseits die Gefahr besteht, dass dann doch im Grunde die Unterschiedlichkeiten in der Frage der Verantwortlichkeit und der Schuldfrage dann doch etwas verwässert werden kann. Also man sieht im Grunde, wie man doch auch mit sogenannten objektiven Quellen unterschiedlich umgehen kann.
Vielen Dank, Siegbert Wolf, für dieses Gespräch. Auch zum Schluss des heutigen Doppelkopfs hören wir natürlich Jazz, nämlich den US-amerikanischen Jazzgitarristen Wes Montgomery mit dem Stück Mr. Walker. Und damit klingt der Doppelkopf in HR2 Kultur ganz beschwingt aus. Gast im Studio war der Historiker Siegbert Wolf, zusammen am Mikrofon mit Thomas Plaul.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.